Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bevor ich hier loslege, ganz liebe Grüße von den Geschwistern aus Stolberg. Extra immer wieder aufgetragen. Wie hat mich jetzt einer bezeichnet in der Gemeinde? Ich bin ja der Wanderprediger. Und ich soll immer Grüße mitbringen. Das habe ich hiermit getan. Immer wenn ich in der Gemeinde oder ein Besuch bei der Gemeinde bevorsteht, frage ich immer Gott so im Laufe zwei, drei Wochen vorher, was soll ich predigen? Immer so, ich kenne die Situation, die der Gemeinde nicht, aber was soll ich predigen? Und meistens kommt auch ziemlich schnell dann eine Antwort. Und ich habe heute vor, bei euch eine Predigt zu halten über das Thema Gebet. Oder?
Gewaltig,
das klingt gut. Gebet ist manchmal sowas, was ein bisschen hinten runterfällt, was man am Tag über schnell mal vergisst. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich dann abends so beim Einschlafen anfange mit Bete und beim Beten dann merke, wie ich mich eigentlich schon wieder mit anderen Dingen beschäftige. Kennt ihr das? Wenigstens einer. Voll mit allem rennen wir durch den Alltag und vergessen manchmal wirklich, mit Gott zu reden. Und als Einstieg habe ich für euch mal eine Person mitgebracht. Manche werden ihn kennen. Mark Wahlberg ist ein bekannter oder auch weniger bekannter Schauspieler in Hollywood. Und aktuell berichtet er in einer Instagram-Story von seinem Tagesablauf. Dabei sagt er, dass er jeden Morgen mit einer halben Stunde Gebet beginne. Dazu äußert er sinngemäß: Ich bete täglich 30 Minuten, deshalb bin ich so produktiv. Die Bedeutung des Betens für sein Leben betont er bei jeder Gelegenheit. So sagt er einmal, dass er manchmal gefragt werde, warum er so hart arbeite. Selbst seine Kinder hätten ihm schon gesagt, er müsse doch nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen oder täglich beten. Dazu sagt er: Oh doch, ich muss jeden Tag beten. Absolut jeden Tag. Ich brauche das. Er hofft, dass auf seinen Nachwuchs das irgendwann mal abfärbt. Weiter erklärt er: Jeder Tag ist eine Prüfung. Deshalb beginne ich meinen Tag, jeden Tag, indem ich auf meine Knie gehe und eine Zeit des Gebets und eine Zeit des Lesens für mich habe. Dann habe ich das Gefühl, ich kann da rausgehen und die Welt erobern. Oder zumindest meinen Job gut machen und etwas zurückgeben, weil ich so gesegnet bin. Allerhand, hätte ich mal nicht so gedacht, oder? Ich habe heute für euch mitgebracht das High Five der Gebete. Und wir machen mal dieses Bild schnell weg. Ich habe ja hier einen rechtlichen Dips drunter getan, weil wir jetzt als Gemeinde in Stolberg da mal Ärger hatten mit einem Bild, was nicht angemeldet war. Das Bild ist urheberrechtlich geschützt. Das ist meine Hand. Ja, das ist meine Hand. Ihr wisst gar nicht, wie schwer das war, auf dem Kopierer die Hand hinzukriegen. Ja. Ja. Ich habe 5 Arten des Gebets mitgebracht und die gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Wir fangen mal an mit dem Gebet Nummer uno. Gebet um Vergebung. Lukas 11, Vers 4, wollen wir uns da mal zu beschauen. Und vergib uns unsere Schuld. Und vergib uns unsere Schuld. Was ist denn heutzutage Schuld? Was ist Schuld? Heutzutage, wir leben wirklich in einer Zeit, wo vieles, was vielleicht noch die Generation unserer Eltern ganz anders betrachtet haben, ja selbst in meiner Kindheit war vieles auch in der Gemeinde so schwer belastet mit Schuld. Wir durften keine Karten spielen. Kartenspielen war vom Teufel. Man kann sich noch erinnern, als so in meinem Alter, Kartenspielen war vom Teufel. Disco gehen, um Himmels Willen. Kino, ei, 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 ei. Elementar, können wir weglassen. Aber was ist Schuld? Kleines Beispiel. Ich habe Männer gehen ja gerne im Baumarkt, manche Männer, einige Männer. Und ich habe was Kleines gekauft. War nicht teuer. Müssen wir immer so ins Budget bei der Frau mit unterschieben. Und ich gebe da so einen kleineren Euroschein hin und die Dame gibt mir raus und gibt mir noch einen Schein drauf und gibt mir noch einen Schein drauf und hat mir dann auf 50 Euro rausgegeben. Und in mir ist sofort der Gedanke, nimm's. Muss er aufpassen. Nimm's einfach, muss er aufpassen. Und sofort habe ich diese Gedanken, ich war erschrocken über diese Gedanken. Wo kommen denn diese Gedanken her? Und dann beim Rausgehen, ich bin mit meinem Wagen, ich war irgendwie selbst mit mir beschäftigt, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Die Frau verzählt sich, kann jedem mal passieren und sofort ist der Gedanke da, nimm's. Hat er nicht aufgepasst. Hätte ich mehr einkaufen können. Vergib mir meine Schuld. Und das ganz schnell, das in unseren Gedanken Dinge geschehen, wo wir denken, boah, manchmal muss es nicht mal ein Tun sein. Dann gib das Gott ab. Ich fand das halt schön mit diesem Zoff zwischen Vater und Sohn. Das können Menschen ein ganzes Leben beschäftigen. Immer wieder diese Wunde wird immer wieder aufgerissen. Ich kam in eine Gemeinde, ich habe dort irgendetwas gesagt. Das hat eine Gruppe dort in der Gemeinde so erschüttert. Und dann kam hinterher eine Frau zu mir und sagte zu mir, das ist, als ob die Grasnarbe wieder aufgerissen wurde. Und dann war es alles wieder da. Was wir da getan haben. Vergib mir meine Schuld. Wie oft kann man das machen? Immer wieder. Hallo, mitmachen. Wie oft kann man das machen? Immer wieder. Weil ich mich kenne, da kann morgen früh schon wieder irgendwas sein. Langsamfahrer. Ich mache das manchmal ein bisschen lustig, aber versteht ihr mich? Es wird immer wieder Dinge geben, wo man denkt, man steht. Es gibt sogar ein berühmtes Bibelwort, wer denkt, er glaubt, dass er steht. Sehe, dass er nicht falle. Das geht so schnell. Gut. Weg. Vergib mir meine Schuld. Krieg ich hin. So wie auch wir vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Wie begegnest du einem Mensch oder sagst du, dass ein Mensch, der als Kind missbraucht wurde, ein Mensch, der vergewaltigt wurde, der schlimm geschlagen wurde, der gemobbt wurde, mir sagte mal eine junge Dame, dass sie in der Seelsorge war und dann wurde ihr der harte Satz gesagt, du musst vergeben, weil Jesus dir auch vergeben hat. Und da sagte sie mir, Jonas, die wissen gar nicht, was ich durch habe. Und dann höre ich so einen Satz. Das ist schwer, etwas zu vergeben. Oder? Wunden schlägt das Leben, Wunden schlagen Menschen, Wunden schlagen Gemeinden. Und dann das zu schnell zu vergeben, das ist nicht ohne. Und auch hier sagt die Bibel wieder, als die Jünger fragen, wie oft sollen wir denn vergeben? Und Jesus sagt, 7 mal 70 Mal, wenn dein Bruder an dir sündig geworden ist. Ich habe manchmal mit einmal zu tun, ihr auch? Aber Jesus, ist das wichtig, dass wir das tun? Das ist ihm wirklich wichtig, aber mit meinem menschlichen Herz manchmal unmöglich. Selbst wenn man es manchmal sagt, okay, ich habe ihm vergeben, irgendwann in einem Gespräch, dann kommt doch wieder irgendwas hoch und dann merkst du, wie der Groll sich hinten hochschiebt. Die Bibel sagt, Hesekiel 36, Vers 26, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Selbst dafür brauche ich Jesus Christus, selbst dafür brauche ich Gott. Herr, ich will vergeben, Gib mir die Kraft dazu, dass ich es wirklich mache. Vergebung ist eine Pflicht. Pflichten ist manchmal auch hart ausgedrückt, oder? Aber wenn wir anfangen, Jesus das zu geben, auch was ich nicht kann, Herr, ich möchte ihm vergeben, hilf mir dabei, dann wirst du frei. Dann nimmt Gott das weg, diese ewigen Schmerzen. Und zu was Menschen in der Lage sind, die wirklich mit dem Geist Gottes unterwegs sind, eine kleine Geschichte aus dem spanischen Bürgerkrieg, ist halt schon ein paar Jahre her, sagt der spanische Bürgerkrieg den Jüngeren noch etwas. Du weißt Bescheid, du wirst mir immer sympathischer, mein Freund. Ich habe Geschichte gemocht in der Schule. Also der spanische Bürgerkrieg, ganz kurz, war so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeitepoche kämpften so kommunistische Landesteile gegen so faschistische, so will ich es mal ganz grob ausdrücken. Und dort ist eine Geschichte passiert in einem Dorf, durch dem die Kommunisten durch sind und grausam dort gemetzelt haben und Menschen umgebracht hatten. Frauen vergewaltigt, was da alles dazugehört, und dann zogen dort die faschistischen Truppen ein. Und da lag ein Mann auf der Straße mit zerfetzter Brust von einer Granate, und er konnte noch so die Hand heben und rief: Holt mir einen Priester! Und die meisten Soldaten, die waren zornig auf ihn, wollten ja liebsten gleich standrechtlich dort erschießen, und einer hatte Mitleid und hat den Priester geholt. Der Priester von diesem Ort kommt auf diesen Schwerverletzten zu. Der Schwerverletzte fragt ihn: Sind Sie hier dieser Priester aus diesem Ort? Und er sagt: Ja, das bin ich. Und der junge Mann wurde aschfahl und beichtete ihm: Ich habe in 32 Orten, die wir durchlaufen haben mit unserer Kompanie, war mein erster Gang immer in das Pfarrhaus. Und ich habe dort die Pastoren reihenweise erwürgt, erschlagen, erschossen, alle umgebracht. Das war sein erster Weg, immer in dieses Gemeindehaus rein und die Pastoren dort. Und er hatte so einen Hass auf diesen Pastoren. Und auch in diesen Ort war sein erster Gang dort rein. Und er traf dort nur den Vater und die Brüder von diesem Priester an. Und er hat sie aufgefordert zu sagen, wo ihr Bruder ist. Und sie haben das verleugnet, und er hat sie dort erschossen, sofort erschossen. Und jetzt steht dieser Priester vor ihm, spricht mit ihm in einer Entfernung, und die Soldaten sehen das, und dann kommt der Priester völlig verschwitzt zurück und aufgebracht und sagt: Bringt ihn in ein Haus, dass er nicht auf der Straße stirbt. Und als sie zu diesem jungen Mann hinkommen, sagt er: Er hat mir vergeben. Freunde, stellt euch vor, er hat mir vergeben. Und dann hat er diesen Soldaten die Geschichte erzählt, und der Priester hat ihm vergeben. Und dieser Mann konnte sterben, befreit. Was steckt da dahinter? Kannst du das mit einem menschlichen Herzen tun? Kannst du das damit tun? Unglaublich. Herr, bitte gib uns die Kraft dazu, dass ich das beten kann. Vergib mir meine Schuld. Und ich will auch vergeben die, die an mir schuldig geworden sind. Nummer due. Für bitte. Das Wort ist auch nicht mehr so geläufig. Für bitte. Also ganz kurz abgesprochen: Bete für jemand. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 2. Wir betrachten zuerst den Vers 1. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Wow! Mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Also nicht nur die uns wohlgesonnen sind oder die so in unserer Liebesaura mitschwimmen. Ja? Für alle Menschen einzutreten. Das bedeutet erstmal eins: Ich muss ein bisschen mehr kommunikativ unterwegs sein. Das ist heutzutage besonders schwer, weil, wenn ihr mal beobachtet, die Leute einfach nur noch auf ihren Handys scrollen. Wenn er mal so durch die Städte fährt und sieht so die Leute an den Bushaltestellen, da steht jeder allein und jeder ist dort mit seinem Smartphone beschäftigt. Redet mit Leuten, fragt Leute, unterhaltet euch. Wenn ihr verdrehte Augen seht, weil nun gerade der Instagram-Post besser ist, dann lasst's. Aber versucht mit Menschen ins Gespräch zu kommen, nicht nur in eurer Gemeinde. Manchmal ist so eine Gemeinde so ein elitärer Club, wo man ganz schwer reinkommt. Manche Gemeinden sind so elitär, da hat sogar Jesus ein Problem reinzukommen, weil die sind so mit sich beschäftigt, dass... Aber wir sind in dieser Welt, wir sind nicht hier einfach irgendwelche Menschen, 0815, ihr seid ein Teil von Hartenstein, wo ihr auch herkommt. Wir sind, hallo, Salz und Licht. Also wenn bei mir was nicht mehr leuchtet, fliegt hinaus das Leuchtmittel, oder? Was will ich mit einer Birne in der Lampe, die aus ist? Was will ich mit dem Gewürz, was nicht mehr würzt? Kriegt meine Frau höchst noch Ärger, weil das Essen nicht schmeckt. Was will ich damit? Hallo, wir sind in dieser Welt, wir sind in Familien, wir sind in Nachbarschaften, wir sind auf Arbeit. Keine Angst, ihr müsst nicht mal losgehen mit der Bibel und jeden dort auf Arbeit das Ding rumhauen, ich bin hier das Salz und du hast hier... Aber unsere Antennen müssen auf sein, wach sein, immer auf sein. Weil es ist viel Not unter der Menschheit. Es ist nicht nur viel Not in Gemeinden, es ist auch viel Not unter der Menschheit. Und es braucht manchmal nicht viel, nicht viel. Und es brechen dort Dinge hervor. Ich bin noch nicht lange in meiner neuen Firma, wo ich arbeite. Es waren jetzt fast 2 Jahre. Ich brauche nicht viel. Ich weiß schon, wo die Eltern krank sind und es braucht nicht viel. Und dann mal zu sagen, wenn du durchs Haus läufst, auf Leute zuzugehen, wie geht's denn deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder? Das ist jedes Mal die Leute, oh, es gibt jemand, der daran denkt. Es gibt jemand, dem meine Not nicht auf den Wecker fällt, sondern der das wirklich ernst nimmt. Der da auch sagt, ich bete dafür. Das ist so wichtig. Von wem sollen die Menschen hören, dass es Gott gibt, dass ein Gebet Sinn hat, wenn nicht von uns? Oder? Kriegen wir hin, oder? Schaffen wir. Gibt doch noch Vers 2. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Für die Regierenden, hallo? Es ist leicht zu spotten. Heute doch noch leichter wie sonst wo. Es ist leicht zu spotten, zu diffamieren und dazu sollen wir einfach nicht gehören. Ganz einfach, wenn die Regierung, egal was du für eine Meinung zu dieser Regierung hast, es ist auch schon mal egal, wenn wir für diese Regierung nicht beten, dann hat es die Regierung, egal welche Couleur diese Regierung hat, umso schwerer. Das ist unsere Aufgabe, für Regierenden zu beten. Und ob du nur deinen Bürgermeister leiden kannst oder nicht, ob du deinen Betriebschef leiden kannst oder nicht, deine Aufgabe ist es, für ihn zu beten. Entschuldigung, das muss ich euch so hart sagen heute Morgen. Einfaches Beispiel aus der Bibel, Jeremia 29, Vers 7. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Kleiner Geschichtsexkurs. Das Volk der Juden wurde nach Babel verschleppt. Und was Verschleppung damals bedeutet hat, da haben wir gar keine Ahnung. Das war blanke Not. Aus deiner Heimat verschleppt in ein anderes Land, versklavt, keine Rechte. Und dann sagt Gott auch noch, betet für Babel. Was ist Babel? Der Inbegriff des Bösen, oder? Sünde, Babel. Und Gott sagt, betet für Babel. Und mir tut das manchmal so weh, wenn ich dann in Deutschland bin und du hörst manchmal, entschuldigt den Begriff, diesen Kloagenwust, der dann über unsere Regierung hereinbricht. Und Blau macht ja alles besser, egal was das für eine Farbe ist. Aber versteht ihr diesen, auch diesen Zorn manchmal unter Christen? Wow. Und hier sagt Gott, betet für Babel. Da geht es sogar noch einen Schritt weiter. Jeremia berichtet im 29. Kapitel ab Vers 4. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt alle Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser, richtet euch dort zum Wohnen ein, legt Erter, Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter, sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Nochmal zur Erinnerung, die sind dort in Verbannung. Da brauchen wir gar nicht mitzureden. Wir sind ja nicht in Verbannung. Wir leben in einer Demokratie und wir leben nicht schlecht. Und unsere Aufgabe ist es, für dieses Land zu beten. Punkt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja nun auch durch die Arbeit viel auch mit diesen WhatsApp-Statusen zu gehen und manchmal ist es einfach nicht mehr zum Ertragen. Es wird ja alles nur noch angezweifelt. Wir sind nur noch von Lügnern umgeben. Wenn wir dort mit Nein blasen in dieses Horn, gute Nacht, Deutschland. Wir sollen dieses Land im Gebet segnen, Regierenden. Das ist unsere Aufgabe. Ganz einfach. Und nicht meckern. Klar, es gibt immer einen Grund zu meckern. Meckern ist immer einfach. Ich meckere auch gerne mal. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wie gesagt, wenn wir für dieses Land nicht beten, wenn nicht eine Gruppe von Menschen da ist, die dieses Land segnet und vor Gott trägt im Gebet, dann wird es wirklich schlimm um Deutschland sein. Bam. Das Dritte. Danksagung. Da sitze ich an meinem Rechner und überlege immer, oh Herr, was soll ich denn mit Danksagung? Und sofort fiel mir ein, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
Sie werden ewiglich. Yeah! Mega! Das muss unsere DNA sein, versteht ihr das? Und ich habe heute früh diese ganzen Zettel gesehen. Wow! Wir haben Grund zur Dankbarkeit. Aber sowas von, ich weiß nicht, was Hunger ist, was Durst ist. Ich hatte von 89 an immer Arbeit. Dank der Medizin ist meine Autoimmunkrankheit schön und schach und schläft. Herrlich. Meine Frau ist heute nicht da, weil unsere Enkeltochter beim Opa übernachtet hat. Und ich saß gestern Abend am Tisch und die Kleine hat dazu geschwafelt. PS, Oma sein ist geil. Und Opa, weil du musst nicht mehr erziehen. Du kannst das einfach nur genießen. Meine Tochter knallt mir dann oft schon mal um die Ohren. Fadi, bei mir, da warst du zu streng. Und ich lehne mich dann zurück. Das war dein Problem. Als Opa kann ich es genießen. Und dann saß ich gestern Abend dort und ich dachte, Gott, ich bin dir so dankbar. Das hätte ich nie gedacht, als ich mit meinem uralten, klapprigen Motorrad hier 88 durch die Provinz gefahren bin. Und habe gedacht, das wird alles mir mal werden. Und Gott ist so dabei. Danke dem Herrn. Und so kann jeder irgendetwas aufführen, für was wir dankbar sind. Wir hatten letzte Woche große Betriebsversammlung, da hat der Betriebsrat erstmal aufgelistet, fand ich gut, eine große Präsentation, für was die Mitarbeiter in dieser Firma dankbar sein können. Vieles nehmen wir in unserem Leben zu alltäglich hin. Das ist eben so. War schon immer so, dass wir jedes Jahr in Urlaub fahren. Und da kann man doch auflisten, was man will. Und ein paar Kilometer weg herrscht Krieg, herrscht Hunger, herrscht Not, herrscht Verfolgung, weil du ein Christ bist. Ein kluger Satz vom Abraham Lincoln lautet: Die Menschen murren, weil keine Rose ohne Dornen wächst. Warum danken Sie eigentlich nicht dafür, dass Gott auf einen dornigen Stängel eine so schöne Blüte hat gesteckt? Und Forscher haben herausgefunden, dass Dankbarkeit das Wohlbefinden der Menschen bedeutend stärkt. Krass, oder? Wer das nicht ganz hinkriegt, es gibt zwei Pillen dafür. Hat jetzt ein Arzt festgestellt, der besucht regelmäßig ein Altenheim. Und der 96-Jährige oder ein 96-Jähriger fällt ihm auf, weil der immer zuversichtlich ist und immer fröhlich. Und dann fragt er den: Mensch, wie machst denn du das? Ja, da sagt der alte Mann: Ich nehme zwei Pillen ein jeden Tag. Der Arzt sagt: Was? Habe ich Ihnen doch gar nicht verschrieben. Ja, abends nehme ich die Pille der Zufriedenheit und am Morgen nehme ich die Pille der Dankbarkeit. Und das lässt mich so leben. Ich kenne viele ältere Menschen, die verbittert sind im Leben. Werft die Pillen ein. Dankt Gott, seid Gott ungeheuer dankbar. Und das macht etwas nicht nur mit dir, das macht auch etwas mit deiner Umgebung. Vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail auf Arbeit gekriegt von unserer Personalabteilung und die haben mir geschrieben: Wir haben dich soeben zum ehrenamtlichen Sonnenschein ernannt. Woher nimmst du Montagmorgen die gute Laune? Oder beug uns mal den Leimstift, den du hast. Versteht ihr das? Wenn wir... Was ist das? Wenn ich drauf bin, dann gehe ich zu Gott im Gebet, die ersten zwei Punkte, drei Punkte. Aber ansonsten haben wir Grund zur Dankbarkeit. Und das werden Menschen erkennen. Und ich bin doch nur fröhlich und komme früh rein und sage: Schönen guten Morgen. Schon das Schönen vorm guten Morgen, weil meistens gibt es einen Morgen. Das macht etwas aus. Das kann ich aber nicht aus mir heraus zaubern. Weil das funktioniert nicht. Das machst du mal ein, zwei Tage und dann kannst du dich früh im Spiegel wahrscheinlich nicht mehr anschauen. Das ist unsere Gesinnung. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, nicht falsch verstehen, wir haben schwere Zeiten. Das will sich kein abreden. Aber wir sind mit Gott unterwegs. Das ist ein riesengroßer Plus. Ein riesengroßer Pluspunkt. Okay. Nummer 4. Halt, da haben wir Gott gesungen. Endlich. Ich dachte, jetzt kommt gar nicht mehr. Das Bittgebet. Na, endlich. Oh, Vergebung, anderen vergeben, von der Regierung beten. Jetzt soll ich auch noch dankbar sein. Ich habe so viel, was mich belastet. Endlich das Bittgebet. Sorgt euch um nichts, Philipper 4, Vers 6, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Das ist kein Wunschautomat, weil da wäre ich jetzt nicht hier. Da wäre ich jetzt im Stiefel, irgendwo, wo es wärmer ist. Und ich würde auch nicht zurückkommen. Ich liebe Sommer und Hitze. Versteht ihr, was ich damit karikaturen will? Es ist nicht, Herr, ich will ein Lotto gewinnen, ich gehe ja nie wieder auf Arbeit, aber ich gehe jeden Sonntag dafür in die Kirche. Das wird nicht funktionieren. Aber es gibt solche Dinge, die uns beschäftigen. Das geht mir manchmal so, dass ich denke, oh, ich kann damit nicht zu Gott gehen. Ich glaube es ja selber nicht, dass das irgendwie machbar ist, dass das Gott lösen kann. Manchmal denken wir klein von unserem Gott. Oder manchmal denken wir auch, komme ich jetzt schon wieder mit irgendwas geningelt? Was soll denn der von mir denken? Wir leben hier in einer absoluten Leistungsgesellschaft, oder? Man muss leisten, 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 leisten. Bei Gott musst du nichts leisten. Sag ihm ehrlich, was du brauchst. Und dank ihm dafür. Wie macht man das? Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ich mache gleich mal noch den nächsten. Nee, ich lese euch mal den nächsten noch vor. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht. Schon bevor ihr ihm um etwas bittet. Ich finde diese Geschichte gut. Geh in dein Zimmer, also geh allein, schließ noch zu. Also das heißt, du bist absolut ungestört. Und rede mit deinem Vater. Leiere nicht irgendwas runter. Das ist auch so religiös. Ne? Ich muss irgendwas runterleiern, ich muss irgendwas machen. Irgendwie, dass ich besonders religiös auf ihn wirke. Musst du nicht. Schließ zu und schütte dein Herz ehrlich vor ihm aus. Herr, das fehlt mir, das brauche ich. Die Bibel sagt es sogar, da weiß ich schon, bevor du es sagst. Aber warum? Mensch Gott, wenn du es weißt, dann mach doch mal. Schöne Geschichte, ne? Dieser Blinde in Jericho, der dort ruft, den dann die Leute zu Jesus schaffen. Was macht Jesus mit ihm? Was soll ich dir tun? Blind? Oh Herr, mach doch mal, dass ich mehr Opfergaben kriege. Oder sag mir mal, wo vielleicht ein besserer Platz ist zum Betteln. Oder Herr, ich brauche einen Blindenstock oder was weiß ich. Was soll ich dir tun? Das ist nämlich auch eine Glaubenssache. Was soll ich dir tun? Dass ich sehend werde. Er hat es ausgesprochen. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. So in den Anfang der 2000er war ja Deutschland so ein bisschen hip noch unterwegs, mit geistlichen Dingen. Und ich bin da zu vielen solchen Konferenzen gefahren. Und da hieß es, in Hannover ist einer, der macht dort Krankengebete. Da waren die Leute reihenweise gesund. Und damals waren wir noch spontaner. Und ich sagte zu meiner Frau, ich fahre. Und bin Hannover frühzeitig los. Und mich hatten noch ein paar Leute aus der Gemeinde mit. Unter anderem einen Mann, der seit vielen Jahren mit stark Zucker zu tun hat und deswegen auch Rente hat. Und ich kannte ihn aus der Gemeinde eigentlich immer nur, dass er dort gebetet hat, Herr, mach mich gesund. Und wir fahren dorthin. Und ich weiß noch, kurz vor Hannover nochmal auf der Autobahnraststätte. Und dann haben wir uns draußen so unterhalten. Und dann sagte er, wenn Jesus mich doch gesund macht, was wird denn dann mit meiner Rente? Und ich dachte, eigentlich kannst du hier warten. Du kannst auf der Raststätte warten. Und ich nehme dich auf dem Rückweg wieder mit. Versteht ihr? Entweder ich will gesund werden, mit allem drum und dran, heißt dann auch, das sichere Einnahme ist weg, ich muss mich wieder auf den Arbeitsmarkt werfen, oder ich mache so weiter. Versteht ihr? Ich möchte sehend werden, ich möchte keinen neuen Blindenstock, ich möchte nicht mehr Almosen, ich möchte einfach wieder sehen.
Und musst du dann wieder auf den Arbeitsmarkt?
Bitte? Nee, ich glaube, der hat heute noch damit Probleme. Ja. Ich muss nur sagen, ich war immer skeptisch bei solchen Dingen. Ne? Aber der Mensch lächelt ja so nach Wundern. Ne? Vor allen Dingen so unsere Kirchen, die charismatischen, die sind ja, oh, Wunder, Wunder, Wunder. Ne? Auch gefährlich, weil da können wir auch auf der Seite vom Pferd fallen, wenn ich lese, dass der Antichrist einmal Zeichen und Wunder vollführen wird aus Kraft der gegnerischen Seite vom Teufel her, dann weiß ich nicht, wenn wirklich ein Mensch, stellt euch das mal vor, ein Mensch tut Wunder, übernatürliche Wunder, was das für ein Phänomen wäre. Ja, jedenfalls dort, Hannover war genial und ich sehe das noch wie heute, da bildete sich so eine lange Schlange von Leuten, die alle gesund werden wollten und da war einer, der hatte Tourette-Syndrom. Sagt euch das was? Ja, ne? Die sich ja selber schlagen und dann wirklich derbe Worte rausbringen. Und je näher das auf diesen Mann zuging, desto mehr hat er sich dort geschlagen und gemacht. Ne? Und er war dann dran, werde ich nie vergessen, da geht mir die Gänsehaut auf. Und er betet mit ihm und alles so okay. Und dann geht er wieder weg und beim Weggehen macht er es zu. Und er kommt zurück. Ne? Und Da hat er mit ihm gebetet und hat so mit der Hand von den Knie so hoch so in den Namen Jesu ausgesprochen. Da ist wie so eine Laola-Welle. Das Bild war ich nie vergessen. Ist durch diesen Menschen durch und dann bam, stand er auf einmal ganz, ganz ruhig dort. Ne? Und ist da ganz ruhig von der Bühne runter. Das war ich, muss ich sagen, war ich mein Leben nicht vergessen. Wie da nur dieser Name Jesus Christus bei diesem Menschen dort eingeschlagen hat. Also das war schon was. Also, sagt Gott, was ihr braucht. Jetzt muss ich nochmal einen Einschub machen. Jakobus 5, Vers 16, nochmal zu diesem Bittgebet. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Vorsicht, nicht jeder, der krank ist, ist ein sündiger Mensch. Das ist nämlich auch so die Annahme in vielen Gemeinden. Oh, der ist krank, ne, da ist irgendwas. Kennt ihr das? Solche komischen Mist manchmal. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Unsere Körper werden immer älter. Und ich hätte es auch nicht gedacht, dass früh, wenn man die Treppe runterläuft, an einigen Ecken schon zwickt und wehtut. Wo ich früher nicht mal die Ecken kannte. Das ist normal, wir werden alt, unser Körper wird gebrechlich, der wird schwach, es werden Krankheiten zunehmen, auch im Alter. Ja, die Bibel sagt ja, genießt eure Jugendzeit und entscheidet euch für Gott, so übersetze ich es mal frei, in der Jugend, weil es kommen Tage, wo wir sagen werden, die gefallen mir nicht. Aber Sünden können Menschen krank machen, permanente Sünden. Die Leute, die mit Sünden immer wieder zu tun haben, das kann krank machen. Bekennt einander eure Sünden. Auch hier bitte wieder Verschwiegenheit. Muss man sagen. Wenn dir ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde etwas erzählt, dann behalte das für dich. Und bring's Gott. Aber bekennt euch das. Sünde ist was Gefährliches, es wollte ich was Gefährliches. Das schleicht sich in einen Menschen ein, wie so eine Klette. Du kriegst das nicht mehr los, wenn du das versuchst selber zu machen. Weil wenn es hinten irgendwo ist, wo du nochmal rankommst, kommst du nicht ran. Aber wir sind in einer Gemeinde, hier hat Klatsch und Tratsch nichts zu suchen. Hier hat einfach nur ein Miteinander zu herrschen. Und wenn wir uns etwas gegenseitig bekennen, auch Sünde, dann hat das bei uns zu bleiben. Und vor dem Herrn zu bringen. Und damit ist es weg. Es ist weg. Das muss ich noch mal sagen. Es ist weg. Ich kenne so Strömungen auch in Gemeinden, wo dann immer wieder, könnte ja noch was in deiner vorhergehenden Generation sein. Oder da noch davor, oder da davor. Hört auf damit. Jesus vergibt unsere Sünden ganz. Punkt. Und wenn da irgendwo was sein sollte bei meinem Urgroßvater, dann wird mir das Jesus auch klipp und klar sagen. Da brauche ich nicht zu graben und zu graben. Ich kenne Geschwister, die graben und graben. Bei mir geht's wieder schlecht, da muss ja was sein und graben. Oh, furchtbar. Unser Chef lässt uns doch nicht im Unklaren. Ich lege jetzt mal die Jonas die Krankheit auf und mal gucken, ob er rauskriegt, in welcher Generation es dem schlechter ging. Was soll das? Ich überspitze das, aber das, ihr lacht, das gibt es wirklich. Die Menschen, auch die geistig unterwegs sind, Christen sich nennen, die graben und machen. Und der Teufel lacht sich ein, sagt, grab du nur. Unser Herr ist doch ein barmherziger Gott, der uns das wegnimmt. Weg, Schluss. Die Bibel schreibt, in den tiefsten Tiefen des Meeres, dann kommst du heute noch nicht mal dahin. Das ist weg. Vergessen. Weg. Auf ewig. Weil diese Erde mit diesen tiefsten Tiefen, die wird einfach irgendwann mal von Gott vernichtet. Verstanden? Der Kleine ist noch über. Gut, das habe ich gerade gemacht. Anbetung und Lobpreis. Warum ist das wichtig? All ihr Völker klatscht vor Freude in die Hände und lobt Gott mit frohen Liedern. Gott anzubeten mit Liedern. Musik kann in menschlichen Seelen auch viel bewirken. Und Gott anzubeten, das ist wirklich, boah, ich hätte das auch mal nie gedacht, dass das mich so flasht. Ganz ehrlich, ich könnte früher Lobpreis nicht ab. Und als ich meine Frau kennengelernt hatte und wir hatten dann damals noch ein Auto und bin dann gefahren, wo sie vorher gefahren sind, immer im Rott, hier war dann irgendwelche Lobpreis drin. Und jetzt geht mir alles auf. Bei manchen Liedern, mir kommen da die Tränen, denkt manchmal im Autoverkehr, was ist das für ein Lied oder der Ampel? Das tut so gut. Warum haben wir Grund für Lobpreis und Anbetung? Hebräer 13, 15, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Das ist ein Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Auch hier wieder die gesunde Mischung macht's. Also ich war auch in Gemeinden, wo ein Lied dann so auf eine halbe Stunde gezogen wird. Und immer wieder. Und noch einmal, und noch einmal. Und dann sind da noch eine Schwadron Frauen mit Tambourin. Wumm, wumm, wumm. Da, da. Wir sind normal denkende Menschen, auch da. Und ich mag das nicht, wenn dann so versucht wird, exotisch dort irgendwas zu erreichen, eine höhere Sphäre. Wenn wir dort auf höheren Sphären unterwegs sind, dann macht das unser Herr. Und nicht der Dreiviertelstunde Lobpreisgesang ein und dasselbe Lied immer wieder. Das ist so Naturvölker, ne? Die haben dann auch einen Rhythmus, wo die dann auf einmal 3 Meter hoch springen und völlig gaga sind. Wir sind wachsam unterwegs. Die Bibel oder im Neuen Testament steht oft, seid wachsam, seid nüchtern. Und nennen wir sich übel, ich habe dann so ein Problem, wenn ich so Sendungen sehe von so großen Hypermännern der geistigen Welt, die dann nur ihre Jacke schwenken und die ersten 4 Reihen fallen dort komplett um, da habe ich ein Problem mit. Und machen dort Geräusche, wo du denkst, Alter, was ist? Wir sind als Gemeinde, wir sind nicht der Lächerlichkeit preisgegeben, auch mit unserem Singen nicht. Das muss man immer sagen. Und sich besonders ekstatisch zu benehmen, das hat nichts mit Religion zu tun. Weil wenn du immer wieder auf Jesus schaust, wenn Jesus gesund gemacht hat oder Wunder getan hat, was war denn meistens? Die Dämonen durften nicht mehr reden, denen hat er das Wort verboten, sofort. Weil die konnten gar nicht anders als zu sagen, das ist der Sohn Gottes. Und bei Krankenheilung, was hat Jesus immer gesagt? Behaltet es für euch. Sagt niemand davon. Wenn Krankenheilungen in Gemeinden passieren, die passieren immer wieder, dann geht das meistens im Stillen vor sich und ohne großes Tamtam. Unser Gott ist ein Gott der leisen Töne und kein großes Bum-Bum. Und wir haben Grund zum Lobpreis und Dankbarkeit. Ganz einfach, wir können um Vergebung beten und können selbst vergeben. Wir beten für Not anderer und unseren Regierenden. Wir danken Gott trotz unserer Lebensumstände und er macht uns glücklich. Wir bringen unsere Not zu einem Gott, zum einzig lebendigen Gott. Wir singen und anbeten an den einzig wahren Gott. Das ist doch schon Grund allein. So, und ehe ich jetzt Schluss mache, noch ein was. Ich habe diese Predigt schon mal in einer Gemeinde gehalten. Dann kam hinterher eine Schwester zu mir. Die Reihenfolge ist nicht richtig. Das ist zuerst. Das ist die Reihenfolge ist egal. Es gibt Zeiten, da fange ich mit Anbetung und Lobpreis an. Es gibt Zeiten, da fange ich mit Fürbitte an. Es gibt Zeiten, da fange ich mit Gebet um Vergebung an. Also unser Leben ist nicht festgenagelt. Der Jonas hat gesagt, zuerst das und dann müssen wir das und dann das. Nee, wir haben Freiheit, diese Gebete so aufzuführen, wie es uns gerade zumute ist. Auch hier wieder Vorsicht, das ist das, was ich meine, dieses derbe auch in Gemeinden, aber das muss zuerst sein. Oh, das tut mir manchmal so weh. Entspannung. Nehmt das mit, die High Five des Gebets. So. Und ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du ein erfahrbarer Gott bist. Dass wir nicht irgendetwas leisten müssen und uns zu irgendetwas aufschwingen müssen. Wir müssen nur ehrlich sein. Und du hast uns hier wirklich Gebete vorgelegt, die wir tun können, die uns gut tun, die uns befreien, die für andere ein Segen sind, die uns dankbarer machen, Herr. Und lass es uns wirklich eine Lust sein, dieses Opfer des Lobpreises dir zu bringen, Herr. Warum wir das tun? Weil wir glauben, dass du lebst, Jesus. Deswegen versammeln wir uns hier Sonntagmorgen, weil wir glauben, dass du für uns bist, dass du wiederkommst und dass du uns zu dir nimmst, dass du uns unser Leben lang begleitest, Herr, bis zum letzten Atemzug. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Amen. Ich möchte euch zum Abschluss segnen. Ich bitte, dass ihr euch dazu erhebt. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du auch in der kommenden Woche uns nicht alleine lässt. Und ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister, alle, die jetzt hier sind, alle, die heute fehlen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass du uns segnest und beschützt und Unglück und Schmerz von uns fernhältst. Herr, gib uns Kraft, rüste uns aus, mach uns wirklich zu freudigen Gotteskindern. Das ist kein lächerlicher Begriff, sondern das ist eine Ehre, das zu sein, ein Gotteskind. Und dafür danke ich dir. Seid gesegnet. Amen. Amen. Amen.